In dieser Folge des Perspective Talks spreche ich mit Nils Clement. In seiner Rolle als Head of Growth hat er einen maßgeblichen Einfluss auf das Wachstum von Perspective in den letzten Jahren gehabt und verrät, wie wir bei Perspective Meta-Ad-Kampagnen strukturieren und testen. Darüber hinaus gibt er uns auch noch einen Einblick in seine persönliche Reise als Entrepreneur, die im Alter von nur 15 Jahren begann. Viel Spaß! Hallo Nils und herzlich willkommen zum Perspective Talk. Ich freue mich, dich heute bei mir begrüßen zu dürfen. Und falls ihr euch jetzt fragt, hey, den Nils kenne ich zwar schon, aber den Marius habe ich noch nie gesehen. Ich bin Marius und ab heute euer neuer Perspective Talk Host. Also ich begleite euch jetzt noch ein bisschen länger in dem Format. Aber heute soll es gar nicht so sehr um mich gehen, sondern um Nils. Nils, du hast mit 21 Jahren schon einiges auf die Beine gestellt. Mit 15 das erste Startup Float gegründet, das innerhalb kürzester Zeit auf 40.000 monatlichen Umsatz skaliert. Und im September 2022 bist du dann als Head of Growth zu Perspective gekommen. Seitdem ist Perspective auf über 10 Millionen ARR gewachsen, also jährlichem Umsatz. Und da wollte ich dich mal fragen, Nils, wie hast du das alles in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt? Und stell dich doch gerne einmal kurz vor.
Ja, sehr gute Frage. Danke, mein Lieber. Freue mich sehr, hier zu sein. In kurzer Zeit geschafft. Ja, mega Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt, das kommt einfach daher, dass ich mega Spaß an der Arbeit habe und dementsprechend auch ein bisschen Stamina. Und dann konnte ich schon so ein bisschen was erleben im Marketingbereich, was mega cool ist. Genau, kurz zu mir. Head of Growth by Perspective. Ich glaube, die Highlights hast du schon so ein bisschen genannt. Aktuell dementsprechend einfach verantwortlich fürs Marketing bei Perspective und Job ist einfach nur, dich beispielsweise oder das gesamte Team, so gut es geht, zu unterstützen, geilen Content zu produzieren und machen auch natürlich viel im Paid-Ads-Bereich. Da soll es, glaube ich, heute auch ein bisschen drum gehen. Richtig. Aber das ist eigentlich alles in a nutshell soweit.
Jetzt habe ich ja schon gesagt, du hattest vorher selber gegründet, hast dich dann aber doch dazu entschieden, zu Perspective zu kommen. Wie waren da die Beweggründe und wie ist das überhaupt abgelaufen? Kanntest du Mikey und die anderen schon vorher oder war das einfach so out of the blue?
Ja, mega gute Frage, Mann. Das ist, wie du schon gesagt hast, ich habe relativ früh begonnen, auch, du hast gesagt, Startup gegründet. Ich glaube, es war nicht unbedingt ein Startup gründen. Es war einfach ein Freelance-Business begonnen. Und zwar halt, wie gesagt, schon relativ früh neben der Schule und habe eigentlich alle Projekte umgesetzt, an die ich meine Hände bekommen konnte. Das heißt, ob es jetzt Webdesign war oder SEO oder was auch immer im Marketingbereich, habe ich umgesetzt. Und das Ganze konnte ich dann eigentlich zu einem relativ coolen Freelance-Business auch bringen, bis zum Abi dann auch schon gut vierstellig verdient im Monat, was echt mega cool war, war auch einfach mega, mega dankbar dafür. Und dann war für mich so ein bisschen die Frage nach dem Abi, hey, was ist jetzt eigentlich der nächste Schritt? Oder was ist eigentlich so auch business-wise der nächste Schritt? Und für mich war schon immer SaaS einfach ein ultra faszinierendes Thema. Das wissen nicht viele, aber ich habe mich tatsächlich auch mal im Engineering versucht. Also es gab eine kleine Chance, dass ich tatsächlich die Software entwickelt hätte, anstatt sie zu verkaufen. aber genau, dann war für mich so eigentlich relativ klar, hey, SaaS ist schon so das Stadium oder das the type of business, was ich am inspirierendsten finde. Und irgendwann habe ich dann mal eine Ad von Perspective gesehen, eine der ersten Ads von Perspective. Und die Story kennt ja auch eigentlich fast jeder. Hey, Perspective ist als Agentur gestartet und dann irgendwann in ein Softwareunternehmen übergegangen. Und ich dachte mir in dem Moment so, geil, Mann, genau das ist eigentlich das Playbook. Genauso möchte ich es auch machen. Geile Agentur aufbauen, Profite rausnehmen und daraus dann ein SaaS-Business gründen. Ja, und bin dann, wie gesagt, nach dem Abi relativ schnell nach Berlin gezogen, weil für mich eigentlich klar war, hey, Berlin ist the place to be, wenn es um Startups geht, wenn es um Technology geht, besonders in Deutschland. Und habe dann hier die Agentur großgezogen, mit Fokus tatsächlich auch auf SaaS-Founder, weil für mich auch irgendwie klar war, hey, ich möchte unbedingt einfach so nah wie es geht an die Sonne, so viel wie es geht über SaaS lernen. Und was gibt es da für einen besseren Weg, als so eng es geht, mit diesen Leuten, die es leben und machen, zusammenzuarbeiten. Und darunter auch ein paar sehr spannende und große Kunden, beispielsweise auch Constant Contact, die kennen, glaube ich, viele E-Mail-Marketing auch mit über 300 Millionen ARR, glaube ich. Und ja, dann haben sie damals da einem 18-jährigen Kid tatsächlich den LinkedIn-Ad-Account übergeben von so einer Riesenfirma. Und da bin ich einfach doch mega dankbar heute, dass sie mir damals das Vertrauen geschenkt haben. Und im Zuge dessen ist tatsächlich auch ein Projekt mit Perspective entstanden. Und so habe ich dann auch Mikey kennengelernt. Und genau, irgendwann war es dann tatsächlich so, dass daraus ein Angebot entstanden ist, dass Mikey gesagt hat, hey, hast du nicht Lust, hier Marketing mit aufzubauen? Und für mich war damals aber eher so ein bisschen der Zwiespalt, hey, ich habe super viele Kunden auch, die auf mich vertrauen. Ich habe wirklich ein gut funktionierendes Business, sehr profitabel, macht eigentlich sehr viel Sinn, das weiterzumachen. Habe tatsächlich auch erstmal das Angebot nicht angenommen und dann gab es aber einen riesen Back and Forth. Und irgendwann hat ein guter Freund von mir, Marvin, der auch Agenturgründer ist, ein Angebot auf einen Asset-Deal gemacht, hat gesagt, hey Mann, wenn du wirklich Bock hast, in SaaS reinzugehen, dann nutzt die Opportunity. Wir machen einen coolen Deal gemeinsam, deine Kunden kommen in trockene Tücher, wir übernehmen das Produkt. Und das war eigentlich so die Story in a nutshell.
Genau. Sehr schön. Für unsere Zuhörer kurz, wer es noch nie gehört hat, SaaS bedeutet Software as a Service, heißt, wenn man eine Software abschließt und dann für ein Abonnement abschließt und monatlich seine Beiträge bezahlt.
Exactly.
Nee, sehr cool. Aber lass uns doch noch mal kurz mehr über deine erste Firma sprechen. Viele unserer Kunden bei Perspective haben ja ihre eigene Agentur, viele auch im Recruiting. Was hat denn deine erste Firma, die Agentur, gemacht, Float? Und
ja, super, super gute Frage. Also essentiell lief alles unter dem Namen Demand Generation. Mhm. Weil in der Zeit war es auch so, dass diese Polarisierung aus Demand Capture und Demand Gen zusammenkam. Und diese Storyline habe ich einfach sehr stark für mich genutzt, um halt das Offer LinkedIn Ads sehr stark zu pushen. Einfach weil für viele B2B-Unternehmen Meta auch nicht so ein valider Kanal ist, besonders wenn sie halt an ein sehr spezifisches Persona verkaufen, gab es da einfach eine Marktlücke, weil nicht so viele Agenturen LinkedIn-Ads gemacht haben. Es war immer sehr starker Fokus, hey, Meta-Ads, Facebook-Ads, besonders für E-Com. Und dann dachte ich, hey, das wäre eine Opportunity und habe darum dann Productized Service gebaut. Also das heißt, wir haben monatlich Ad-Creatives delivered, den Ad-Account gemanagt, vorher sogar noch mit Webdesign und Web-Development teilweise auch unterstützt, aber das dann relativ schnell einfach rausgeschmissen, weil wir gemerkt haben, hey, in Ads gibt es das meiste Money und da freuen sich die meisten Kunden auch mehr drüber. Und genau, das war dann tatsächlich das Offer.
Das ist auch immer das Schwierigste bei Agenturen, dass man fokussiert bleibt und nicht der Kunde sagt, hey, ich habe mal gehört, ihr könnt auch Websites bauen, ihr könnt auch ein bisschen das machen. Voll. Und sobald man sich verloren hat, ist man eine Agentur, die alles anbietet, aber dafür kein Geld verdient und sehr viel Zeit verloren geht.
Ja, hundertprozentig. Und das war auch so eins der Main Learnings für mich damals, weil ich im Freelance-Business halt wirklich alles gemacht habe. Und für mich war das damals smart. Ich dachte so, je mehr ich anbieten kann, desto mehr Kunden kann ich catchen, desto mehr Demand kann ich bedienen. Und Alter, bei mir ging es erst so richtig ab, also auch was Closes angeht, als ich gesagt habe, hey, ein Persona, ein Type of Business, ein Offer, sehr klar und sehr klare Value Proposition. Und von da aus, ja, wie gesagt, ging es dann auf fast 40.000 im Monat zu, relativ schnell. Und deswegen auch da ist meistens eine Täuschung, weil man, wenn man breit geht, kriegt man meistens weniger zustande, als wenn man sehr spezifisch ist, zumindest in den Anfangsstadien.
Absolut, richtig, genau. Da bin ich komplett bei dir. Hattest du dann auch schon deine ersten Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt oder hast du das Ganze lean gehalten oder hast du selber einfach 95 Stunden die Woche gearbeitet?
Ein paar Fragen da drin und tatsächlich ist so, also gestartet einfach mit einem sehr starken Freelance-Team.
Ja.
Und dann auch irgendwann ein, zwei in Vollzeit dabei, Media Buying und Co. Aber ich habe es wirklich sehr, sehr lean gehalten und zum Ende hin war es auch wirklich so, dass ich dachte, krass Mann, das wird mir auch ein bisschen zu viel von der Arbeit aktuell, wo es dann wirklich auch in die Wochenenden ging und wirklich auch Stunden, die einfach mir nicht mehr Spaß gemacht haben. Und habe dann tatsächlich aber das Ganze nochmal ein bisschen leaner aufgebaut und besonders nochmal mehr Unterstützung reingeholt, bis es dann auch wirklich ein sehr geiles Business war. Und wir waren, glaube ich, auch, was so Margins anging, je nach Monat natürlich, aber zwischen 50% und 80%, womit ich persönlich echt mega happy war. Weil ich meine, damals war ich dann auch dementsprechend noch 18, 19 Jahre und hatte ein sehr leanes Business, was dann auch wieder Spaß gemacht hat, zum Glück.
Ja, ja.
mit sehr hohen Margen. Und das war eine geile Zeit, Mann. Sehr viel gelernt.
Cool. Das heißt, ein klassischer Weg kam für dich nie in Frage. War dir schon immer bewusst, ich möchte Entrepreneur werden, ich möchte mein eigenes Ding machen. Studium oder klassische Ausbildungswege interessieren mich nicht. Oder sagst du, hey, vielleicht mit 27 denkt sich Nils, ich werde jetzt Wissenschaftler und studiere dann noch, mach noch einen Doktortitel.
Also das ist gar nicht so unwahrscheinlich, Letzteres. Aber nee, damals war es tatsächlich so, dass ich habe ein Studium schon in Betracht gezogen und hatte auch das Gefühl, dass es womöglich auch der richtige Weg ist, jetzt nicht all in zu gehen. Aber dadurch, dass ich dann auch durch das Freelance-Business neben dem Abi schon relativ gutes Geld verdienen konnte und auch meine Eltern mir dadurch halt einfach sehr viel Vertrauen geschenkt haben, war für mich dann eigentlich relativ schnell die Konklusion, alles klar, wenn nicht jetzt, wann dann? So, wenn nicht komplett auf mich setzen, wann dann? Und hab den Gedanken dann relativ schnell auch wieder verworfen, ja. Also für die 19-, 20-Jährigen, die überlegen, hey, nach dem Abi direkt Business starten, ein Gary Vaynerchuk-Video schauen und danach bist du hyped und kannst Gas geben. Und sowas zumindest für mich ein bisschen auch. Und ja, durch Vertrauen meiner Eltern natürlich auch einfach die Möglichkeit bekommen, das Ganze auszuprobieren. Im Notfall wäre ich halt wieder zurück nach Hause gegangen, ja, und hätte ein Studium angefangen oder whatever it might be. Aber da die Agentur dann in Berlin halt auch, wie gesagt, relativ schnell, relativ gut funktioniert hat, war der Weg dann auch nicht mehr so top of mind, um es so auszudrücken.
Verstehe. Genau. Du hattest gesagt, du wärst auch mal fast im Engineering gelandet und nicht im Marketing. Was war der Beweggrund, dass du im Endeffekt im Marketing gelandet bist? Hat sich das so ergeben oder war das eine bewusste Entscheidung?
Nee, es hat sich tatsächlich so ergeben, weil ich habe tatsächlich, bis ich 18 war, also bis neben dem Abi, also Informatik war auch eines meiner besten Fächer, wenn nicht sogar das beste Fach, to be honest. Und ich habe sogar bis neben dem Abi auch jeden Morgen vor der Schule programmieren gelernt. Also wirklich so Udemy-Courses reingezogen, die ersten kleinen Projects gebaut. Es gibt auch ein GitHub von mir, wo ein paar Games, die auf JS geschrieben sind, existieren. Sind auch ewig alt mittlerweile und einfach kein Meisterwerk, aber zumindest so ein bisschen Produkt meiner Learning Time damals. Und es hat sich dann aber sehr leicht ergeben, einfach weil über Web-Development dachte ich schon so, hey, potentially wird es halt eine Web-Agency irgendwann, wo ich Web-Development primär mache. Aber es hat sich irgendwie relativ schnell ergeben, dass ich den besten Success für meine Kunden immer dann hergestellt habe, wenn es um Marketing ging. Besonders dann halt Paid-Marketing, woraus dann auch LinkedIn-Ads entstanden sind. Und dachte dann, alright, jetzt erstmal voll Fokus darauf, wo ich am meisten Value providen kann. Und das war dann dementsprechend Paid-Ads. Und seitdem ist es Paid-Ads geblieben.
Perfekt. Ja, ich würde sagen, für alle Zuhörer, wir packen dann die Games vom GitHub als Freebie in die Videobeschreibung beziehungsweise in die Podcast-Notes. Aber du hast jetzt das Thema auch schon eingeleitet, über das wir heute primär sprechen wollen. Was ist das Geheimnis hinter der Paid-Ads-Strategie von Perspective, einer der Hauptpfeiler, die diese Company im Endeffekt erfolgreich gemacht hat, und du bist sozusagen das Mastermind dahinter, hörst das Ganze. Wo stand, auch nochmal eine interessante Frage, wo stand Perspective 2022, als du dazugekommen bist, in Sachen ARR?
Super gute Frage. Ich will, glaube ich, gar nicht zu viel sagen. Wir waren auf jeden Fall noch lower 7 digits. Ja. Genau, und von da aus ging es dann relativ schnell.
Das heißt, du genau. bist in dem Fall der Engineer hinter dieser Rapid Growth, und deswegen hast du uns auch heute einmal etwas mitgebracht, wo du uns einmal zeigen kannst, wie man das dann kopieren kann und für sein eigenes Business einsetzen kann, um erfolgreiche Paid-Ad-Strategien auf Social Media zu fahren.
Exakt. Ja, vielen, vielen Dank für das Intro, Mann. Und nur kurz for credit, es gibt ein amazing Team dahinter. Also es kommt natürlich nicht von mir, sondern ist einfach auf den Schultern des Teams gewachsen. Aber trotzdem, dennoch, mein Spezialgebiet sind Paid-Ads, und deswegen möchte ich euch einfach mal kurz ein kleines Intro dazu geben, wie wir das Ganze bei Perspective machen. Titel der Präsentation, B2B-Scaling mit Meta. Genau, und lasst uns auch gerne mal reinspringen. Fun Fact, Marius hat es gerade eben schon einmal kurz gesagt, Perspective generiert 8-stelligen Jahresumsatz, und das Ganze mit 3 primären Kanälen, einmal Meta, YouTube und Search Marketing. Und 60% von dem gesamten Spend, den wir ausgeben, geht tatsächlich Richtung Meta. Viele denken halt auch immer, hey, im B2B muss es LinkedIn-Ads sein oder ähnliches. Nein, je nach Segment, je nach Kunden oder je nach ICP macht das natürlich auch Sinn. ICP ist der Ideal Customer, aber das Ideal Customer Profile. Macht es natürlich auch Sinn, auf Meta viel Geld auszugeben. Ja, und Perspective ist da ein Paradebeispiel für. Und das Witzige ist, das Ganze machen wir mit nur 2 Funnels, die wir aktiv laufen haben und auch teilweise schon seit mehreren Jahren. Und wie das Ganze geht, das möchte ich euch heute ein bisschen erklären. Ich habe 3 Sektionen dafür vorbereitet. Erster Punkt, fundamentales Setup für Meta, die Grundlagen für das erfolgreiche Skalieren im B2B. Zweitens, Testing und Scaling im B2B Lead-Gen, Stabilität und Wachstum dank wasserdichtem Prozess. Und unser Instant Conversion Template, um deine Lead-Generierung auf das nächste Level zu bringen. Kleiner Fun Fact, die meisten von euch haben vielleicht sogar schon die Kampagne gesehen. Es sind die 165 Bewerbungen für 2,33 Euro. Ja? Eine Kampagne, die wirklich sehr, sehr lange sehr, sehr viel Spend auch bekommen hat. Das heißt, mag sein, dass ihr das Template auch kennt, was ich euch nachher mitgeben möchte. Genau. Starten wir mit dem fundamentalen Setup für Meta. Erste Frage, die sehr, sehr oft kommt, auch im Weekly Live Training, das wir anbieten, ist halt, hey, welches Kampagnenziel eignet sich eigentlich am besten für das Generieren von B2B-Leads? Und die obvious answer ist Leads. Ja, es ist eigentlich bei Meta, das Schöne daran ist, dass du Meta sagen kannst, was du haben möchtest, und Meta gibt dir das dann auch meistens genauso. Klar, eine sehr schlecht aufgesetzte Kampagne wird auch keine Leads für dich generieren, aber wenn du sagst, hey, Meta, ich hätte gerne Traffic, dann wirst du ganz viel Traffic bekommen, ganz viele Besucher, aber meistens keine Leads. Und deswegen ist einfach immer sehr, sehr wichtig, in dem Setup auch Leads auszuwählen oder klar, wenn es Conversions sind, Conversions auszuwählen oder Sales auszuwählen. Aber in dem Case fokussieren wir uns immer primär auf Leads.
Muss ich dafür, sorry, dass ich einmal einsteige, muss ich dafür noch in meinem Funnel oder auf meiner Website etwas integrieren, damit Facebook bzw. Meta das richtig messen kann?
Ja, super gute Frage. Tatsächlich ist es in Perspective zum Glück einfach mega, mega easy, sobald man den Pixel einmal verbunden hat und da den KPI Access Token hinterlegt, musst du eigentlich nur noch auswählen, welches Event als Lead-Event gezählt werden soll. Und das Ganze sendet auch, also ein Perspective sendet dann automatisch die Lead-Events zurück an Meta. Perfekt. Und das ist eigentlich das gesamte Tracking-Setup, was du brauchst. Ja.
Sehr gut.
Genau, aber sehr, sehr gute Frage. Die nächste Frage, die dann oft auch kommt im Weekly-Live-Training, ist halt, auf welche KPIs optimieren wir? Und da auch relativ simpel. Ich meine, es gibt eine riesen Bandbreite an unterschiedlichen KPIs, die irgendwie wichtig sind im Performance-Marketing. Aber ich denke mir immer, hey, wenn wir es wirklich simplifizieren, ist das Einzige, was zählt, der CPL. Ja, also Cost per Lead. Leute, wie viel bezahlen wir in Ad-Spend für das Generieren von einem einzigen Lead?
Das sind diese 2,33
Euro. Das sind die 2,33 Euro, exakt, Mann. Exakt. Genau, und dann ist oft die Frage, hey, was ist denn ein guter CPL? Wann weiß ich, dass eine Ad gut funktioniert? Wann weiß ich, dass eine Ad nicht so gut funktioniert? Und die Antwort darauf kommt komplett drauf an, wenn man so möchte. Ja? Denn was wir wissen müssen, ist eigentlich unser Break-Even-CPL. Und der ist immer anders, basierend auf dem Produkt, was du verkaufst und basierend auf dem Funnel, den du hast und so weiter und so fort. Und da gibt es drei essentielle Metriken, die wir eigentlich kennen müssen, um wirklich zu definieren, was ein guter CPL ist und was ein Break-Even-CPL eigentlich für uns ist. Also der Moment, wo wir Geld verdieren, wenn wir mehr ausgeben. Das ist Break-Even so gesehen. Ja. LTV kennen die meistens. Customer Lifetime Value, das bedeutet, wie viel ist ein Kunde eigentlich für mich wert? Da kann man auch Lifetime Profit nehmen, was meistens Sinn ergibt, besonders wenn du halt höhere Kosten in der Erbringung der Dienstleistung hast oder ähnliches. Ja, einfach immer wichtig, da auch den richtigen Puffer mit einzuberechnen, damit du nicht so viel Geld ausgibst und denkst, hey, wir machen mega viel Money, aber am Ende bleibt nicht so viel Profit da. Deswegen immer schön die Zahl richtig wählen, Customer Lifetime Value oder Customer Lifetime Profit, wenn man so möchte.
Also genau nochmal, um es zu vereinfachen, wie viel Geld jeder Kunde bei mir ausgibt, solange er mein Kunde ist.
Exakt, genau. Also Beispiel dafür wäre, hey, du bist eine Agentur, hast einen 2.000 Euro Retainer, Kunden bleiben im Durchschnitt 5 Monate bei dir, sind 10.000 Euro LTV, Lifetime Revenue. Wenn du dafür aber, keine Ahnung, 1.000 Euro im Monat ausgibst, dann natürlich sind es 5.000 an Profit und dementsprechend solltest du auch mit dem Profit rechnen.
Perfekt.
Genau. Call to Close oder Call Conversion Rate ist eigentlich nur die Antwort darauf, wie viele Erstgespräche konvertieren eigentlich zu Kunden. Ja, oder wie viele Demos konvertieren zu Kunden, je nachdem, wie es in deinem Prozess aussieht. Und Lead-Conversion Rate oder Lead-to-Call-Conversion Rate ist sogar so gesehen der Schritt davor. Das heißt, wie viele Leads konvertieren eigentlich zu den ersten Erstgesprächen. Und wenn wir diese drei Metrics haben, dann können wir eigentlich auch unseren Break-Even-CPL berechnen. Das Einzige, was hier wichtig anzumerken ist, ist, dass diese Daten natürlich erst verfügbar sind, wenn wir die ersten Leads generiert haben. Ja, wenn ein Funnel halt auf null ist, der hat null Besucher, null Leads, kannst du da auch nicht die Conversion Rate sehen und genauso wenig für den Sales-Funnel dahinter. Das heißt, ist immer wichtig, ein bisschen Budget auf jeden Fall freizuschaufeln, um das erstmal zu investieren, um die ersten Daten zu sammeln, um zu sehen, an welchen Stellschrauben können wir eigentlich optimieren, um den Funnel wirklich profitabel zu machen.
Genau. Wie viel würdest du da empfehlen, wenn ich jetzt ein kleines Budget bedeutet, in dem Fall eher 10 Euro pro Tag oder eher 1.000 Euro am Tag als kleines Budget?
Ja, auch eine mega gute Frage. Tatsächlich kommt sehr darauf an, was du für ein Produkt hast oder kommt sehr darauf an, was du für einen Funnel hast. Ja. Wenn es jetzt darum geht, halt beispielsweise Bewerbungen einzusammeln, reichen auch erstmal kleinere Budgets. Aber ich sag mal so, wenn du 2 Leads generierst am Tag mit 30 Euro Tagesbudget, 15 Euro Kosten pro Lead und du denkst am nächsten Tag, hey, keiner der Leads ist irgendwie in Erstgespräch konvertiert, dann ist das auch noch keine valide Kennzahl, ja, weil nur 2 Leads reingekommen sind. Das heißt, du solltest schon irgendwie mal gucken, dass du die ersten 50, 100 Leads irgendwie über ein Lifetime schaffen kannst und da irgendwie zwischendrin auch schon profitabel bist oder einen Return hast, sodass du das auch weiterfahren kannst. Aber es braucht einfach eine gewisse Datengrundlage, damit du diese Dinge, diese Metriken erkennen kannst. Verstehe. Und diese Metriken messen kannst. Verstehe. Kommt einfach immer sehr stark aufs Produkt an, aber es ist eine sehr gute Frage.
Ja. Das heißt, die ersten 50 bis 100 Conversions sollte ich haben, damit ich überhaupt weiß, okay, das ist so der gemittelte Wert, mit dem ich rechnen kann.
Genau, besonders halt, wenn der erste Funnel nicht so gut aufgesetzt ist, ja. Wenn du aber trotzdem halt mega Conversion Rates hast, also angenommen, du hast halt, ich komme gleich zum Beispiel, aber du hast einfach sehr hohe Lead-to-Call-Conversion Rates und Call-to-Close-Conversion Rates, dann kannst du es auch schon nach ein paar Leads sehen, ja. Kommt einfach immer darauf an, was ist die Qualität der Leads, die du reinbringst, als auch natürlich, wie gut ist der Prozess dahinter. Genau, aber nur um einmal kurz weiterzumachen, hier ein kurzes Beispiel, wie gesagt, 6.000 Euro LTV, ich glaube, es ist ein bisschen ein niedriger Bereich im, im B2B-Kontext, aber gehen wir mal davon aus, dass die Call-Conversion Rate, das heißt von Lead zu Call, Entschuldigung, die von Call zu Kunden 30% ist und von Lead zum Erstgespräch, zum Call 10% sind, dann ergeben sich zwei weitere Metrics, die wir daraus erkennen können, und zwar den Call-Value und den Lead-Value. Call-Value ergibt sich aus LTV mal Call-Conversion Rate, das heißt gleich in dem Beispiel 6.000 Euro mal 30%, und Lead-Value ist der Call-Value mal Lead-Conversion Rate. Genau, ich schmeiße jetzt hier mit sehr, sehr vielen Zahlen rum und sehr, sehr vielen Variablen, aber in einer Sekunde wird es auf jeden Fall Sinn ergeben. Wenn das hier die Calculation ist, dann sehen wir, dass der Call-Value 1.800 Euro sind, das heißt, wir dürften maximal 1.800 Euro für einen Call ausgeben und der Lead-Value 180 Euro sind, das heißt, das ist der maximale CPL, den wir ausgeben dürfen, bevor wir unprofitabel werden. Und das ist dementsprechend dann auch der Break-Even-CPL. Ja? Und genau, mit dem können wir dann gut arbeiten. Und die Skalierungsformel, die sich daraus eigentlich ergibt, ist, solange der CPL unter dem Lead Value sind, unter dem Lead Value ist, über die letzten 45 Tage, dann können wir den Ad Spend stetig erhöhen. Natürlich auch wichtig, 180 Euro ist hier der Break-Even. Ja, das heißt, wenn du da ein bisschen Puffer einarbeiten möchtest, dann machst du lieber mal 130 Euro irgendwie Ziel CPL maximal oder maximalen CPL. Je günstiger, desto besser, of course. Aber das ist eigentlich so die Formel, die wir da verwenden. Warum nutzen wir hier Lead Value über die letzten 45 Tage? Erstens, weil es oft so ist, dass es im B2B einfach einen Delayed-Effekt gibt. Das bedeutet, wenn du jetzt heute Geld ausgibst, dann merkst du den Effekt davon erst meistens in einem Monat, auf zwei Monate, auf drei Monate, je nachdem natürlich auch, was für ein Produkt ist. Und der zweite Punkt ist, dass natürlich auch Conversion Rates mal von Tag zu Tag schwanken können. Da ist immer volatil, wenn man so möchte. Klar, overall soll es stabil sein, aber von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche kann es mal Unterschiede geben. Und über 45 Tage stellst du einfach sicher, dass du immer siehst, okay, on average über diese Wochen, wie hat sich mein Lead Value entwickelt? Ja, und dass du da auch einfach mit handfesteren Daten entscheiden kannst. Genau, das ist eigentlich das gesamte Konzept. Und als nächstes würden wir dann einmal in Testing und Scaling im B2B Lead Gen übergehen. Das heißt, wie machen wir das Ganze eigentlich bei Perspective? Bei uns ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, weil wir auf Subscriptions optimieren. Wir haben keinen Sales-Prozess dahinter. Das war jetzt ein Sales-Beispiel für B2B. Ich denke, das ist einfach das Spannendste für die meisten, die hier zuhören. Mhm. Genau, und ich habe heute mal tatsächlich den Ad-Account von Perspective mitgebracht in Figma-Darstellung. Ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass wir das publicly teilen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass hier einige ein paar Gems rausziehen können.
Richtig. Und wie ihr seht, dass ich nochmal unterbreche, Nils. Für alle, die den Podcast jetzt auf Spotify hören oder nur in Audioform, wir haben ihn als Video nochmal auf YouTube hochgeladen. Da könnt ihr euch direkt die Figma-Files anschauen.
Exakt, exakt. Und genau, was wir hier sehen, ist eigentlich ein sehr simples Drei-Phasen-System, was wir etabliert haben, einfach für maximale Stabilität im Ad-Account und auch maximale Skalierungsmöglichkeit. Und Phase 1 ist relativ easy. Es ist tatsächlich eine Traffic-Kampagne, die wir Message-Test nennen. Ich habe gerade eben zwar gesagt, immer gerne auf Leads optimieren, und das stimmt auch vollkommen, aber mit dieser Kampagne ist das Ziel nicht mal, dass wir auf Leads optimieren, sondern das Ziel ist eigentlich hier, die Ads zu identifizieren, die den günstigsten Cost pro Klick haben. Denn der erste Schritt zu der Conversion ist natürlich, dass die Leute erstmal auf deine Kampagne, auf dein Creative klicken, auf deine Ad klicken und dann auf deinen Funnel kommen, um da zum Lead zu konvertieren. Und warum wir das Ganze machen, ist einfach, weil wir ein sehr, sehr hohes Volumen an Creatives immer testen und so beispielsweise, wenn wir 10 neue Creatives haben, da schon mal 6 aussortieren können und wissen, okay, das sind die besten 4, die wir wirklich auf Conversion testen können. Denn Conversion-Kampagnen oder Lead-Kampagnen haben meistens auch einen sehr, sehr hohen CPM und dementsprechend dauert es auch länger und kostet es auch mehr für dich, um herauszufinden, ob ein Creative funktioniert oder nicht. Das heißt, hier trennen wir schon mal so ein bisschen die Spreu vom Weizen.
Sehr interessant. An der Stelle ist es dann auch schon so, dass wir eine bestimmte Audience testen oder ist es Broad?
Auch super gute Frage. Für uns mittlerweile machen wir tatsächlich nur noch Broad-Testing hier in dem Bereich.
Ja.
In der zweiten Phase testen wir dann ab und zu auch nochmal Audiences, aber wir sind schon sehr, sehr stark fokussiert auf Broad-Targeting.
Okay.
Das ist schon der Fall.
Cool.
Genau, und das bringt mich auch direkt zur Phase 2, die ABO für Conversion Testing. Und nur für eure Info, ABO versus CBO. ABO ist Ad Set Budget Optimization. Das heißt, wir setzen das Budget immer auf Ad Set Ebene, nicht auf Kampagnenebene. Und wie ihr hier auch seht, wir fokussieren uns hier tatsächlich auf das Conversion oder Campaign Objective Lead, ja, haben hier Broad- oder Audience-Targeting drin, das können wir hier dann auch testen und gehen hin und setzen das Budget pro Adset auf 2x den Ziel-CPL. Wenn wir jetzt ein Beispiel haben, angenommen unser Ziel-CPL ist 30 Euro, dann würde ich jedes Adset mit frischen Creatives immer bei 60 Euro am Tag starten, einfach um relativ schnell zu sehen, funktionieren die oder funktionieren sie nicht. Dann wird jede Ad ausgeschaltet, die mehr als 60 Euro ausgegeben hat und kein Lead generiert hat, die fliegen raus und die Ads, die 10 Leads generiert haben oder mehr als 10 Leads generiert haben über dann den gegebenen Zeitraum, zu unserem Ziel-CPA oder Ziel-CPL besser gesagt, die kommen in die Scaling-Kampagne. Genau, was dann tatsächlich auch Phase 3 ist, können wir auch kurz mal reinschauen. Und das ist jetzt eine CBO-Kampagne, das bedeutet, da setzen wir das Budget auf Kampagnenebene. Und hier kommt einfach alles rein, was wir in der Kampagne vorher getestet haben. Das heißt, angenommen, wir haben ein Broad-Adset mit 5 Creatives drin. Creative 1 und 2 von diesem Broad-Adset sind Winner. Dann würde ich genau dieses Broad-Adset mit diesen 2 Creatives in die Scaling-Kampagne duplizieren. Wenn ich jetzt aber nochmal in der Phase 2 ein anderes Adset identifiziert habe, was gut funktioniert hat mit einer anderen Audience, vielleicht auch selbe Creatives oder andere Creatives nochmal, dann würde ich das auch hier rein duplizieren. Und da ist eigentlich immer relativ easy. Da schalten wir auch die Ads aus, sobald sie 2 oder 3 Mal vom Ziel-CPL ausgegeben haben und keine Conversion rausgeholt haben in den letzten 4 Tagen. Das ist jetzt viele Daten. Aber und so surfen wir eigentlich durch. Ja, wir erhöhen den Ad-Spend immer, wenn natürlich overall Blended Cost per Lead gut aussieht und holen einfach immer die Creatives raus, die nicht mehr funktionieren und können eigentlich so immer einen größeren Backlog an Winning Creatives aufbauen und so ideally dementsprechend auch immer Stück für Stück den Adspend erhöhen. Verstehe. Und das ist eigentlich das gesamte Setup, wie wir auch mehrere Six Figures in Adspend ausgeben. Und es ist wirklich nicht so schwierig, sondern es erfordert meistens einfach ein sehr simples Setup mit sehr viel Fleiß hinter Creative Strategy und sehr viel Fleiß mit Creatives aussetzen, testen und einsortieren.
Eine kurze Frage noch zu dem Thema Skalierung von Ads. Ich habe schon viel gehört, auch auf Instagram, auf TikTok, wo sich Experten oder vermeintliche Experten zu dem Thema äußern. Wie sehr und wann erhöhen wir den Ad-Spend in einer vorhandenen Skalierungskampagne? Das bedeutet, machen wir täglich 20% oder wenn etwas richtig gut läuft, haust du dann auch mal, sagst, okay, ich hau jetzt einfach den doppelten Ad-Spend im Vergleich zu gestern oder im Vergleich zur letzten Woche auf das Ad-Set. Und wie sind da deine Erfahrungswerte?
Ja, super gute Frage. Tatsächlich kommt es immer so ein bisschen auf das Ad-Set spezifisch an. Ich habe für mich so ein bisschen gelernt, dass diese 20%-Regelung oder ähnliches meistens nicht wahr ist, aber genauso ist es nicht wahr, dass du ein Adset verdreifachen kannst vom Budget und es läuft genauso weiter. Deswegen kommt es für mich immer so ein bisschen darauf an, einfach wo das Adset steht. Ja? Beispielsweise ist es noch innerhalb der Learning Phase oder ist es außerhalb der Learning Phase? Wie sieht der CPL jetzt auch gerade aus und wie weit ist dieser CPL von meinem Ziel CPL entfernt? Wenn ich beispielsweise 40 Euro für oder 30 Euro für ein Lead ausgeben kann und wir haben hier schon 100 Euro am Tag auf einem Adset, ja, und es ist gerade bei 10 Euro CPL, das heißt, ich könnte noch 2/3 mehr spenden, wäre immer noch mega im Ziel drin, dann würde ich wahrscheinlich auch hingehen und mal easy das Ad-Budget verdoppeln. Ja, also von 100 mal auf 200. Und auch da würde ich wahrscheinlich noch vielleicht mal auf 400 gehen, je nachdem, wie healthy das Ad-Set ist. Und je weniger effizient das Ad-Set, desto kleinere Schritte mache ich nach oben. Das ist so ein bisschen das, was für mich sehr gut funktioniert hat bis dato. Aber der Mythos, nur 20%, sonst bricht dir das Adset ein, der ist tatsächlich nicht wahr. Und der Mythos, hey, du kannst halt mal easy 300 Euro oder das Adset verdreifachen, ist meistens auch nicht ganz wahr. Die Wahrheit liegt, wie so oft, tatsächlich dazwischen.
Absolut. Es ist ja auch so, dass sich der Meta-Algorithmus auch dauernd und ständig verändert, sodass das vielleicht mal zu einem gewissen Zeitpunkt eine Wahrheit war, aber mittlerweile nicht mehr. Es kann auch sein, dass es morgen wieder funktioniert und dann am nächsten Tag nicht. Wie ist das mit Fluktuationen? Ich habe immer mal wieder gehört von Agenturen auch, dass besonders bei kleineren Budgets extreme Fluktuationen entstehen. Hast du das Problem auch schon wahrgenommen? Wie gleichst du sowas aus, wenn sowas auftaucht?
Ja, auch eine mega Frage, Mann. Tatsächlich ist es so, dass jetzt seit April 2024 Meta grundsätzlich ein bisschen volatiler geworden ist als noch zuvor. Woran das genau liegt, ist unklar, aber es gab auch super viele Stimmen schon dazu, dass es für viele so ist, ja, für viele Advertiser. Und gleichzeitig ist aber für mich so ein bisschen die Erfahrung, je mehr du testest und je mehr Winners du hast, desto stabiler der Account. Denn du kannst eigentlich nicht erwarten, wenn du jetzt gerade mal ein Adset testest, ja, mit irgendwie ein paar Creatives drin, dass du da jetzt einen Winner hast, der extrem viel Spend tragen kann. Du brauchst schon ein gewisses Volumen, einfach um sicherzustellen, dass du im oberen Bereich für die 80% deines Budgets, die du im Scaling ausgibst, da auch immer Stabilität hast. Sodass auch die 20%, die du dann vielleicht für Testing investierst und da die Volatilität hast, auch gar nicht mehr so ein Problem darstellen. Das heißt also, das Ziel sollte einfach zu Beginn an immer sein, eine große Menge, so gut es geht, an Kombination von Targeting und Creative zu finden, also von Adsets so gesehen, und diese dann hoch zu skalieren, sodass ein Großteil deines Spends dementsprechend darauf basiert, auf diesen Winners, die schon proven sind. Gleichzeitig musst du aber auch den Backlog einfach sehr groß halten, also den Backlog an frischen Adsets, die du die ganze Zeit launchst und testest, weil du da dann vielleicht auch mal 3, 4 hast unter 10, die sehr, sehr gut performen, sodass du diese Kampagne noch mehr stabilisieren kannst. Das ist so ein bisschen mein Learning, dass es zu Beginn, besonders wie du gesagt hast, bei kleinen Budgets, wenn du halt viel testen musst, ist es natürlicherweise volatil. Und je mehr du dahin kommst, dass du diese Winning Combinations stackst und gefunden hast, desto mehr Skalierungspotenzial und auch Stabilität ist in diesem Kanal.
Absolut. Wie stehst du zu dem Thema? Ich merke, du redest auch wieder sehr viel über Creatives. In dem letzten Perspective Talk, den wir hatten, hat Laura ja auch nochmal genau gezeigt, wie die Struktur ist bei uns bei Perspective, wie wir diese Creative-Strategie angehen. Es wird auch immer viel über Kampagnenstrukturen gesprochen. Ich höre aber auch immer mehr, dass gerade im heutigen Jahr, in 2024, ist es besonders das Creative, was am Ende dafür sorgt, dass deine Firma oder in unserem Fall Perspective sein Produkt verkauft. Das heißt, es liegt mehr darin. Kampagnenstrukturen, all diese ganzen Sachen sind, glaube ich, schön für die Übersicht. Hat sicherlich auch einen kleinen Einfluss auf die Performance, aber ja. Die Value liegt im Creative, richtig?
Ja, ja. Super guter Punkt, weil ich meine, die Struktur, die ich gerade gezeigt habe, diese 3 Phasen, die existieren eigentlich auch nur, weil wir in der Lage sein möchten, einfach bei hohem Volumen, hohem Creative-Volumen sehr schnell aussortieren zu können, um den Großteil des Spends halt auf die Creatives zu fokussieren, die wirklich geil sind, ja, die wirklich Performance rausholen. Und dementsprechend ist es auch die Wahrheit, wir targetieren ja auch kaum noch, wie gerade eben schon gesagt, dass wir auch viel Broad-Targeting verwenden, einfach weil Meta auch durch das Creative für dich die richtige Audience findet. Und ja, ich meine, genauso wie ein richtig guter Funnel, ja, entweder 30% Konvertierungsrate haben kann oder 5% im Lower End. Und da auch nur die kreative Leistung, wie setzt du die Copy um, wie sieht das Design aus, welches Offer hast du dahinter? Der zentrale Punkt ist vom Funnel, ist genauso beim Creative. Was kommunizierst du, wen holst du ab und wie motivierst du die Leute dazu, auf den Funnel zu gehen oder gegebenenfalls halt ein Lead zu werden oder zu kaufen? Ja, und das ist die kreative Leistung, die dementsprechend auch, ich würde nicht sagen 80%, sondern sogar 99% der gesamten Performance eigentlich sicherstellt.
Sehr cool. Jetzt hast du ja vorher bei Float viel mit LinkedIn-Ads gemacht. Ist all dieses Wissen, was du gerade mit uns geteilt hast, auch anwendbar auf LinkedIn oder ist es ein completely different Beast?
Auch eine mega geile Frage, Mann. Tatsächlich ist LinkedIn einfach ein sehr, sehr anderer Kanal. Vom Algorithmus her auch ganz, ganz anders aufgestellt als Meta, besonders was so das Machine Learning dahinter angeht. LinkedIn musst du schon noch sehr viel stärker kontrollieren in der Hinsicht beispielsweise, an wen wird es ausgespielt. Wie werden Creatives rotiert? Ja, also sowas wie bei Meta ist es ja so, du launchst ein Adset, du hast gar keine Kontrolle mehr darüber, welche deiner Ads von den 5, die du launchst, überhaupt den Spend bekommt. Bei LinkedIn hast du zum Glück noch Kontrolle darüber, weil ich auch ziemlich, ziemlich sicher bin, dass LinkedIn da nicht immer die richtige Entscheidung treffen würde. Mhm. Das ist mir schon öfter mal vorgekommen. Meta hat meistens recht. Und die andere Sache ist natürlich, dass bei LinkedIn du die Targetierungsmöglichkeiten ganz anders nutzen kannst. Beispielsweise, wenn ich jetzt halt an Geschäftsführer von SaaS-Unternehmen verkaufe innerhalb von Berlin, die mehr als 50 Mitarbeiter haben, dann kann ich exakt das targetieren auf LinkedIn, was halt auf Meta nicht die Möglichkeit ist. Und dementsprechend habe ich auf Meta einfach einen viel krasseren Streuverlust als auf LinkedIn. Gleichzeitig ist aber auch viel mehr Skalierungsmöglichkeit auf Meta, besonders wenn du es halt schaffst, eine broader Audience zu verkaufen. Und dementsprechend, also beide Kanäle sind ultra mächtig, je nachdem, was du natürlich für ein Businessmodell und für ein Produkt hast und für eine Audience hast. Aber das Media Buying auf den jeweiligen Kanälen wird schon nochmal anders gemacht, auf jeden Fall.
Und jetzt in die komplett andere Richtung, TikTok, haben wir da schon Tests gefahren. Ich selber kenne den TikTok Ads Manager. Ich muss ehrlich gestehen, er sieht aus wie eine 1:1 Kopie des Facebook Ads Manager oder Meta Ads Manager, nur halt in schwarz und rot, anstatt in blau und weiß.
Das ist meistens der Fall.
Absolut, ja. Hast du da auch Erfahrungswerte oder schon erste Learnings, die du teilen kannst?
Ich habe damals tatsächlich ein, zwei Mal TikTok-Ads geschalten, aber aktuell in dem Kontext einfach nicht nochmal aufgekommen. Mhm. Einfach weil für mich auch viel, viel wichtiger ist, wenn halt ein Kanal funktioniert, dann fahren wir den einfach erstmal im vollen Drehzahlbereich aus, ja. Und das machen wir halt über einfach ein großes Volumen an Creative, wie gerade eben auch schon kurz gezeigt. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, den Account breiter aufzustellen mit Bitcap-Kampagnen oder ähnlichem. Aber mir ist einfach viel, viel wichtiger, wenn wir einen Kanal gefunden haben, der gut funktioniert, den erstmal voll auszufahren und dann nochmal zu schauen, welche Kanäle können wir weiterhin eröffnen. Für uns war die Entscheidung dann, okay, LinkedIn wird der nächste Kanal sein versus TikTok, einfach weil die Audience da so klar für uns zu erreichen ist. Aber nichtsdestotrotz, ich wäre happy, Marius, let's take on another project for next quarter. Und wir schauen uns mal an, was auf TikTok Ads noch zu holen ist. Aber wie gesagt, für mich ist eher die Herangehensweise ein klassisches Channel Stacking. Ja, wir fahren testen einen Kanal, fahren den aus, so gut es geht und fügen dann die nächsten zwei, drei hinzu. Und deswegen sind wir noch nicht zu TikTok bis dato gekommen, aber ich glaube, mit dem Setup, das wir aktuell haben, zumindest für Meta-Ads, sind wir relativ schnell, relativ groß da, wenn wir sagen, wir wollen es angehen.
Perfekt.
Last but not least haben wir auch noch das Instant-Conversion-Template dann für euch. Die meisten, wie gesagt, kennen die Kampagne gegebenenfalls schon. Das sind die 165 Bewerber für je 2,33 Euro inklusive Kampagne zum Nachbauen. Das Template könnt ihr euch einfach in dem Link unter dem Video, in der Beschreibung, in eurem Perspective-Account kopieren. Und wie gesagt, wir sind damit jetzt seit über 1,5 Jahren wahrscheinlich oder ein Jahr aktiv und es ist bis heute wirklich ein super stabiler Funnel, der wirklich jede Woche neue Kunden reinbringt. Und ich kann euch nur empfehlen, schaut es euch unbedingt mal an und kopiert es für euer Business einfach über euren Perspective Account.
Super, danke dir. Jetzt haben wir super viel gelernt über Meta-Ads, über LinkedIn-Ads. Der Podcast soll natürlich aber auch ein bisschen dafür da sein, dich ein wenig besser kennenzulernen. Und deswegen habe ich dir nochmal ein kleines, könnte schon sagen, Fragenhagel oder Question Rapid Fire für dich vorbereitet, wo ich dir ein paar Fragen stelle und du antwortest, vielleicht mit ein, zwei Worten, maximal zwei Sätzen, vielleicht auch mal nur mit einem Wort, damit unsere Zuschauer und Zuhörer wissen, hey, wer ist eigentlich Nils Clement und was macht ihn aus? Erste Frage, was war dein erster Job?
Zeitung austragen mit 14, mit Gary Vaynerchuk auf den Ohren. Geiler Podcast.
Das war auch mein erster. Da gab es aber noch keine Podcasts, als ich das noch gemacht habe. Welches Buch hat dich am meisten inspiriert?
Man's Search for Meaning oder trotzdem Ja zum Leben sagen von Viktor Frankl.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Kommt auf den Modus an.
Wozu tendierst du, wenn du keinen Wecker hättest? Dann eher Nachteule. Dein liebster Ort zum Arbeiten? Right here, right now. Welches Tool kannst du nicht mehr missen in einem Business-Kontext?
Perspective.
Richtige Antwort.
Das war ein Test.
Was war dein bisher größter Fehler bei Perspective? Oder vielleicht auch dein größter Fehler bisher als Marketer?
Ich glaube tatsächlich, den Fokus nicht früh genug auf eine Zielgruppe zu legen, war für mich zumindest in der Agentur einfach ein extremer Boost und etwas, was so wenig obvious ist meistens, wie ich heute am Anfang auch schon gesagt habe, aber einfach so viel für mich ermöglicht hat, schlussendlich.
Kaffee oder Tee?
Kaffee all the way. Iced Espresso.
Was machst du, um zu entspannen?
Gym, tatsächlich. Also einfach geile Playlist auf die Ohren und Gewichte heben.
Welchen Ratschlag würdest du deinem jüngeren Ich geben?
In zwei Worten, ja, keep going.
Stay the course. Welche App nutzt du am häufigsten? Bezogen auf dein Smartphone.
Ich glaube, wenn man meine Analytics fragen würde, wäre es wahrscheinlich Whoop, also den Fitness-Tracker. es ist schon ein bisschen cringe, aber trotzdem ist es so, dass ich einfach mein Handy kaum verwende, auch für WhatsApp und Co. einfach alles auf dem Rechner habe und da ich die meiste Zeit am Rechner verbringe, relativ easy da alles zu nutzen.
Welcher ist dein Lieblingspodcast?
Lennys Podcast aktuell.
Nicht tatsächlich. Perspective Talk.
Der Perspective Talk natürlich noch mit dazu, Entschuldigung.
Und jetzt meine letzte Frage, wenn du ein Superheld wärst, welche Superkraft hättest du?
Entweder Zeit anhalten oder dass jede Ad, die ich hochlade, performt. Eins der beiden auf jeden Fall.
Zeit anhalten war mir persönlich auch immer schon am sympathischsten, weil es ist einfach...
Ja, ist einfach mächtig, Mann.
Einfach extrem mächtig. Nils, ich danke dir, dass du heute mein erster Gast als neuer Host im Perspective Talk warst. War mir eine Ehre. Die Sachen, die du heute mit uns geteilt hast, die finden wir natürlich auch noch in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das entsprechend nochmal angucken. Wie gesagt, für alle Zuhörer, die es heute nur als Audio gehört haben, das Video findet ihr auf YouTube. Wenn ihr noch Vorschläge habt, was wir noch verbessern können am Perspective Talk oder Sachen, die wir anders machen können oder integrieren können, die euch noch dabei helfen würden, mehr Value aus diesem Podcast zu ziehen, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich allen einen schönen Tag und wir hören uns dann nächste Woche zum nächsten Perspective Talk.
Dankeschön, Marius. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Nils.